Gut, Israel, Gaza und die Hamas im Herbst 2023. Einige Anmerkungen. Sagt der Zustand 14.11.2023. Weiter können wir jetzt nicht blicken. Ich habe folgende Punkte vor, unterschiedlich lang. Erstens, was geht uns Israel überhaupt an? Zweitens, was geschah am 7. Oktober? Drittens, Fragen, die stehen. Viertens, was könnte helfen, den 7. Oktober zu verstehen? Dann, wie reagierte und reagiert Israel? Wie geht es weiter? Was bedeutet dieses Geschehen für uns? Und ein Gebet aus Israel und für Israel habe ich auch noch mitgebracht. Was geht uns Israel an und was dort unten im Nahen Osten geschieht? Nun, Israel ist Gottes erstauserwähltes und erstgeliebtes Volk. Und die Erwählung dieses Volkes und Gottes Liebe zu diesem Volk hat nie aufgehört. Und wenn es tatsächlich so ist, dass wir durch Jesus Christus, also durch den jüdischen Messias, Jeshua, zum Glauben an den Gott Israels und damit an den Gott der Bibel gekommen sind, dann bedeutet das, wir können und dürfen nicht verwerfen, was Gott erwählt hat. Wir können nicht ignorieren, ablehnen oder gar hassen, was Gott liebt. Und wir können nicht zu dem Gott der Bibel gehören, wenn wir seinem ersten Volk die Zugehörigkeit zu eben diesem Gott absprechen. Wenn wir tatsächlich mit dem Gott Israels verbunden sind durch den Glauben an Jesus Christus, dann sind wir zwangsläufig auch mit seinem Volk verbunden. Dabei ist mir durchaus bewusst, dass sich große Teile der Christenheit von ihren biblischen Wurzeln getrennt haben. Dort muss man fragen, an welchen Gott diese Christenheit eigentlich glaubt. Und es muss gefragt werden, was diese Art von Christentum dann noch ist. Ein Baum ohne Wurzeln dient nur noch zu Dekorationszwecken. Und so haben wir in der Praxis oft so eine Art Weihnachtsbaum-Christentum. Sieht schön aus, taugt zur Dekoration, ist aber geistlich tot und am Absterben. Was ich möchte, ist gern ein Ölbaum-Christentum, das verwurzelt ist und Frucht bringt. Und Gottes Heilsplan gleicht einer Ellipse mit zwei Brennpunkten. Das eine ist Israel, das andere ist die Gemeinde aus den Völkern der Welt. Und in der Entwicklung und auch Vollendung dieser beiden Gottesvölker gibt es immer wieder Parallelen. Wir könnten durch die Geschichte gehen und sehen, wie etwas, was die Juden betraf, immer irgendwo auch die Christenheit betroffen hat. Da geht nicht eins ohne das andere, auch wenn das weder den Christen noch den Juden passt. Und weder die Christen noch die Juden sich das gegenseitig zugestehen. Und was die Zukunft betrifft, dort hat Israel nun einmal eine enorme prophetische Bedeutung. Manche sagen, Israel ist Gottes Zeiger an der Weltzeituhr. Also wenn wir wissen wollen, wo wir im Heilsplan Gottes stehen, dann müssen wir auf Israel schauen. Und noch zwei Punkte. Das Volk Israel ist so etwas wie Gottes, ich sag mal, Demonstrationsvolk. Das heißt, wir finden in diesem Volk wie in einem Brennglas gebündelt alles, was wir sonst in der gesamten Menschheit finden. Und zwar das Beste wie das Schlimmste, beides. Und der Zustand Israels ist wie ein mikrokosmisches Bild der übrigen Nationen. Als Licht der Nation ist Israel dazu bestimmt, der ganzen Welt Gottes Natur, Gottes Wege, Gottes Taten und Urteile bekannt zu machen, also zu offenbaren. Und durch den Messias aus dem Stamm Juda immer noch, wurde allen Ländern, allen Nationen der Weg zum Heil geöffnet. Und wir sehen an Israel, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Und das betrifft auch uns, dieser Umgang, wenn wir zu diesem Gott Israels gehören. Und zuletzt, was die Juden betrifft und trifft, wird am Ende und vielleicht auch schon bald uns treffen. Vielleicht ist das nicht bekannt, Aber es ist klar und deutlich, wenn Hitler nicht vorher gestoppt worden wäre, dann hätte er sich nach den Juden die Christen vorgenommen. Und er hätte mit ihnen genau dasselbe getan, was er mit den Juden getan hat. Und seit vielen Jahren liest man in Israel, in arabischen Vierteln, die Losung: Am Schabbat töten wir die Juden und am Sonntag töten wir die Christen. Israel steht im Nahen Osten für den Westen. Ja, Israel ist für die Moslems der kleine Satan, USA der große Satan. Und was radikale Moslems den Juden angetan haben, werden sie auch den Nichtjuden antun, bis sie ihr Ziel, ein weltweites Kalifat, erreicht haben. Das bedeutet, wenn die Hamas und die radikalen Moslems nicht gestoppt werden, sind wir die Nächsten. Es gab Zeiten, da war Europa wach und kämpfte und hat so eine islamische Invasion verhindert. Nach allem, was man jetzt wahrnehmen kann und was die islamische Welt sehr wohl wahrnimmt, danach hat Europa inzwischen seine bisherigen Werte längst aufgegeben und ist in seiner Dekadenz reif für die Übernahme. Wir haben gar nichts entgegenzusetzen. Und wenn schon Israel so überrascht und terrorisiert werden konnte, dann kann das erst recht auch bei uns passieren. Denken wir bitte nicht, dass dieser Konflikt auf den Nahen Osten beschränkt bleibt. Wogegen Israel kämpft, kämpft es auch stellvertretend für uns. Deshalb ist Israel und was dort passiert wichtig. Punkt 2, was geschah am 7. Oktober 2023? Israel gedenkt des Yom Kippur-Krieges vor genau 50 Jahren und philosophiert darüber, wie es damals so unvorbereitet überrascht werden konnte. Und erlebt prompt genau 50 Jahre und einen Tag danach dasselbe in zweiter Auflage. Und das an Simchat Torah, dem Fest der Tora, Freude, Höhepunkt und Abschluss des Laubhüttenfestes. Etwa 1000 Terroristen stürmen um 6.30 Uhr die israelische Grenze zum Gazastreifen, begleitet von einem Raketenhagel auf Israel. Traktoren wälzen den Zaun nieder, Drohnen vernichten die Überwachungstechnik. Zu Land, also mit Autos und Motorrädern, zu Wasser und zu Luft über motorisierte Gleitschirme dringen Hamas-Kämpfer in Israel ein und auf brutalste Weise ermorden sie alles, was ihnen an Juden begegnet, vom Säugling bis zum Greis. Mit ihnen kommen gleich die Journalisten mit, die live aus den eroberten Siedlungen berichten. Es gibt etwa 1400 Tote an diesem einen Tag und noch immer bis heute sucht und findet man Leichen, die Zahl ist noch nicht endgültig. Und seit dem Holocaust und der gesamten Staatsgeschichte Israels sind noch nie so viele Juden an einem Tag vernichtet worden wie am 7. Oktober 2023. Dazu wurden 242 Bürger entführt, vom Kleinkind bis zum Greis und Holocaust-Überlebenden. Von den 242 Entführten sind 38 Babys oder Kleinkinder, zum Teil ohne Eltern. Und dabei ging die Hamas mit einer Brutalität vor, die teilweise die Grausamkeiten der SS in den KZs und die der ISIS noch in den Schatten stellt. Die ISIS hat keine Babys enthauptet und die SS hat keine toten Frauen vergewaltigt, wie es die Hamas am 7.10. im Süden Israels getan hat. Mit ihren Bodykameras haben sie alles aufgezeichnet und es in die sozialen Netzwerke gestellt, beziehungsweise sie haben es mit ihren GoPro-Kameras live über Facebook und Instagram übertragen. Dadurch sind die Grausamkeiten öffentlich und bekannt. Es gibt auch Telefonmitschnitte. Ich habe einen gehört, wie ein Sohn begeistert seinen Vater anruft, dass er eigenhändig 10 Juden umgebracht hat und der Vater brüllt, Allahu Akbar, und hat jubelt und mach weiter und so weiter und so weiter. Uns wurde von all dem nur weniges gezeigt. Mitglieder des israelischen Parlaments, die einen unzensierten Film mit Aufnahmen der Hamas sahen, sind bei der Vorführung zusammengebrochen und brauchten ärztliche Hilfe. Israels Geheimdienst hat 50.000 Filme mit Aufnahmen der palästinensischen Bodycams, die die verübten Grausamkeiten zeigen. Das gibt Israel die Möglichkeit, nahezu jeden einzelnen Terroristen zur Rechenschaft zu ziehen, anzuklagen oder ihn zu eliminieren. Kleines Beispiel. Entschuldigung, aber ich muss es mal so sagen, damit ihr versteht, auch was da gelaufen ist und warum Israel so reagiert. Die Terroristen kommen von Gaza aus in das Haus einer Familie, erschießen den Vater, drehen dann den Backofen auf volle Hitze auf. Als er glühend heiß ist, werfen sie das Baby hinein und während das Baby vor Qualen schreit, bei lebendigem Leib verbrennt, vergewaltigen sie alle nacheinander die Mutter, lachen dabei und richten anschließend die Mutter hin. Andere wurden enthauptet und mit ihren Köpfen unter Jubelrufen Fußball gespielt. Kinder wurden vor ihren Eltern die Gliedmaße nach und nach abgeschnitten. Ich sah ein Interview mit einer traumatisierten Frau, die von 25 Terroristen nacheinander vergewaltigt wurde. Paare und Familienglieder wurden aneinander gefesselt und bei lebendigem Leib verbrannt. Ganzen Familien wurde bei lebendigem Leib die Organe entnommen. Kinder mussten mit ansehen, wie ihre Eltern gefoltert und getötet wurden. Eltern wurden gezwungen zu sehen, wie ihren Kindern die Augen ausgestochen wurden und die Köpfe eingeschlagen. Das Massaker von den Teilnehmern des Musikfestivals in der Wüste dürfte bekannt sein. Ich habe ein Video gesehen, wie israelische Soldaten hinterher nach Überlebenden suchen in dem Lager, wie sie da durchgehen. Sie haben keinen einzigen gefunden. Es war schon schlimm, diese unendliche Ansammlung verbrannter Autos zu sehen, die dort standen. Die waren alle angezündet. Noch schlimmer natürlich die Leichen, die dort lagen. Vielleicht genügen diese Beispiele einfach mal. Es gab auch Schutz und Bewahrung. Ich habe einen Bericht gelesen, habe den hier im Anhang auch abgedruckt, kann ihn hinterher vorlesen, wie die Frau gebetet hat und dann die Hamas reinkam, eine Stunde im Haus waren, alles durchwühlt haben, durchsucht haben, aber vor den beiden Türen, wo sie versteckt waren, die Frau und der Mann und der Junge im Kinderzimmer hat noch geschlafen, haben sie zwar drauf geguckt, aber als hätten sie die Tür nicht gesehen, sind sie dort nicht rein und nach einer Stunde wieder abgezogen. Auch solche Erfahrungen gab es leider viel zu wenig. Wenn man es auf die Einwohnerzahlen umrechnet, dann war der 7. Oktober 2023 für Israel um ein Vielfaches schlimmer als und ein viel größeres Trauma, als es der 11. September 2001 für die USA war. In Israel kennt doch jeder jeden so ziemlich. Ja? Und wer möchte, kann schon mal in seinem Hinterkopf überlegen, wie die USA auf den 11. September reagiert hat. Das Vorgehen der Hamas wird von ihrer Seite und ihren Verbündeten übrigens weiter verteidigt und gut geheißen. Eine prominente palästinensische Aktivistin, die vor einigen Jahren dafür weltweit bekannt wurde, dass sie einen israelischen Soldaten geschlagen hat, schrieb auf Instagram: Unsere Botschaft an die Herde der Siedler: Wir warten auf euch in allen Städten in der Westbank, von Hebron bis Jenin. Wir werden euch abschlachten und ihr werdet sagen, was Hitler gemacht hat, war ein Witz. Wir trinken euer Blut und essen euren Schädel. Jella, wir warten auf euch. Oder ein ranghohes Mitglied der Hamas hat das systematische Abschlachten von Zivilisten in Israel am 7. Oktober begrüßt und in einem Interview geschworen, dass die palästinensische Terrorgruppe, wenn sie die Möglichkeit dazu hätte, ähnliche Angriffe in Zukunft so oft wiederholen würde, bis Israel ausgelöscht sei. Das geschah am 7. Oktober. Jetzt Fragen, die stehen. Wie konnte es sein, dass das Land mit der stärksten Armee auf kleinstem Raum weltweit, mit dem besten Geheimdienst der Welt und mit der besten Überwachungstechnik, mit befestigten und überwachten Grenzen, einfach so überrumpelt, überfallen und überwältigt werden konnte, wie ein kleiner Junge im Schlaf. Ein gefangener Hamas-Terrorist sagte: Wir haben uns mehr als ein Jahr vorbereitet. Die Demonstrationen in Israel haben uns ermuntert. Es dauerte 5 Stunden, bis auf uns geschossen wurde. Wir waren mit 1000 Kämpfern vorbereitet. Wir haben 15 Durchbrüche im Zaun gemacht. Wir waren schockiert, dass die IDF, also die israelische Armee, nicht auf uns gewartet hat. Wir sind 2 Stunden lang mit den Entführten gelaufen. Wie konnten Geheimdienst, Armee und Regierung so unvorbereitet sein? Und wieso haben sie nicht schneller reagiert? Wieso waren die wie gelähmt? Niemand hielt die Hamas-Kämpfer auf, außer einzelne Helden auf eigene Initiative hin. Niemand kam zu Hilfe. Keine Armee, keine Polizei, kein Rettungsdienst. Verletzte wurden nicht abgeholt. Die Krankenwagen wurden ja gar nicht reingelassen. Was war oder ist mit Israel los? Ein so hochentwickeltes Land und so unfähig auf einmal. Und ich frage jetzt auch mal, ist Israel eigentlich zu brutal oder zu nachgiebig? Ich begründe das gleich. Wie ist das mit dieser Parole Land für Frieden? 2005 hatte Israel den Gazastreifen unter den als rechtsextreme und militaristisch verschriebenen Ministerpräsidenten Ariel Sharon geräumt. Übrigens haben immer die rechten Regierungen Land zurückgegeben. Immer die rechten, nicht die linken. Das nebenbei. Aber hat es dafür Frieden bekommen? Für das Land? Nein. Die Antwort war immer wieder Raketenbeschuss. Es gab 2014 schon mal eine größere militärische Auseinandersetzung, oder gibt es noch einen Vortrag von mir auf der Internetseite. Beispiel: in der geräumten Siedlung Netzarim wurde die Synagoge abgerissen, an ihrer Stelle oben ein Wasserpark für Kinder gebaut und in einer Tunnelanlage darunter verschanzte sich nun die Hamas mit ihren Waffen. Das ist das Schicksal einer Synagoge gewesen. Oder 22 Jahre lang war der Hamas-Terrorist Yahya Sinwar in israelischen Gefängnissen. Er litt an einem Hirntumor. Israelische Ärzte haben ihm das Leben gerettet. Das Leben gerettet. Dann wurde er 2011 mit 1100 palästinensischen Terroristen freigelassen, und zwar für den einen entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit. Und am 7. Oktober 2023 gab er den Befehl für das Massaker im Süden Israels. Das sind die Antworten auf Rückzug aus dem Land und auf Freilassung von Terroristen. Aber noch einmal, wie konnte Israel so überrascht werden? Manche sagen, es war ein Cyberangriff auf Israels Sicherheitssystem. Es wurde da ausgeschaltet von den Iranern. Andere sagen, Israel hat sich zu sehr auf seine KI verlassen und die war halt falsch programmiert, beziehungsweise die Hamas hat das unterlaufen. Man kann Israel vorwerfen, Warnungen überhört zu haben. Ein ägyptischer Geheimdienstoffizier sagte gegenüber AP, wir haben Israel gewarnt, dass etwas Großes aus dem Gazastreifen kommt, aber sie haben es abgetan und darauf bestanden, dass die größere Bedrohung aus dem Westjordanland kommt. Wir haben immer wieder gewarnt, aber sie haben uns ignoriert. Hat natürlich Netanjahu sofort dementiert, was soll er auch machen. Dazu passt die Meldung, ein israelischer Militärberater besaß vorab Geheimdienstinformationen, die den bevorstehenden Angriff bestätigten. Aus irgendeinem Grund entschied er sich, diese nicht preiszugeben. Oder der israelische General Yitzhak Brick hat jahrelang genau vor dem Schreckensszenario gewarnt, das jetzt eingetreten ist. Er wurde nicht ernst genommen. Inzwischen hat ihn Netanjahu zur Beratung herangezogen. So ist das mit Ruhestand dann. Und schon im Jahr 2016 erklärte der damalige Verteidigungsminister Avigdor Liebermann dem Kabinett, dass die Hamas eines Tages in großer Zahl in den Süden Israels eindringen, israelische Städte überrennen und zahlreiche Zivilisten töten und entführen würde. Seine Einschätzung wurde bis jetzt geheim gehalten. Fragen: Wie konnte das passieren? Und nun, was könnte helfen, den 7. Oktober zu verstehen? Eigentlich ist es nicht zu verstehen. Und eigentlich kann man nur schweigen oder weinen. Trotzdem der Versuch einiger Anmerkungen. Ob sie bedenkenswert, hilfreich oder gar zutreffend sind, lasse ich mal offen. Ich weiß es nicht. Das, was mir so gekommen ist, nenne ich einfach. Das erste und wichtigste: Gott regiert. Das erste, was wir wissen müssen bei all dem: Gott wurde nicht überrascht. Er hat nicht geschlafen. Er regiert und er hat die Kontrolle. Psalm 46: Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde. Das Erste, was immer klar sein muss: Gott regiert und hat die Lage im Griff. Und ehe wir das verinnerlicht haben, sollten wir bitte gar nicht und brauchen wir auch gar nicht weiterdenken. Das ist wirklich das Erste. Und dazu sollten wir Folgendes wissen und verinnerlichen und ja, darüber Gott auch anbeten, das mal meditieren, bis es im Herzen wirklich groß ist und auch bestimmend wird, es ist ein Unterschied, ob man das theoretisch weiß oder verinnerlicht hat. Gottes Reich kommt und alle menschlichen Reiche vergehen. Und wir sollten uns nicht so sehr bei dem Vergehenden aufhalten, sondern um das Kommende kümmern, das jetzt schon da ist und da sein kann und will unter uns. Der Hebräerbrief sagt, wir wissen, dass alles erschüttert wird, was erschüttert werden kann, damit das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Wir empfangen ein unerschütterliches Reich und das Empfangen steht im Präsens. Im Partizip-Präsens. Das heißt, dieses Empfangen des unerschütterlichen Reises muss uns ständig gegenwärtig sein und muss in jedem Augenblick neu und immer wieder geschehen. Das, so wie wir ständig atmen, müssen wir dieses unerschütterliche Reich immer wieder empfangen und darin leben. Und die Folge und Last uns so, indem wir das so auch empfangen, dieses unerschütterliche Reich, in der Gnade und Dankbarkeit Gott dienen, jetzt kommt noch etwas, mit Scheu und ehrfürchtiger Haltung, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die letzten beiden Dinge haben wir verlängert in unserer Zeit, mit Scheu und ehrerbietiger Haltung, Gottesfurcht, denn auch unser Gott, steht im Neuen Testament, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist wie Hochspannung, Elektriker weiß, wo er angreift und wo nicht. Hochspannung ist nicht schlecht, aber wenn man sich vergreift, geht es schlecht aus. Und das ist bei Gott ähnlich. Das sagt die ganze Bibel. Das heißt, unser Fokus muss Gott sein. Ihn mehr fürchten als alles andere und alle anderen, sagt Luther. Über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Ihn in allem ehren und anerkennen als Gott. Und ich sage, das ist der eigentliche Kampf, bis wir dahin kommen. Im Herzen kommen, meine ich jetzt, nicht bloß im Verstand. Bis wir das sehen, Gott ist Gott und regiert und wir ehren ihn in allem und trotz allem. Und dieser Kampf muss zuerst gewonnen werden, ehe wir weiterkommen und ehe wir weiteres sagen, beten und tun können. Und jetzt kommt noch weiteres. Ein zweiter Punkt, der Mensch lernt nichts aus der Geschichte. Die Geschichte lehrt uns, dass der Mensch nichts aus der Geschichte lernt. Das ist eine ernüchternde wie bekannte Feststellung. Und so hat Israel offensichtlich eben doch nicht das Entscheidende aus dem Yom Kippur-Krieg gelernt. Aber dieser Satz gilt für uns und unser Volk in genau demselben Maße. Es ist jetzt nicht Zeit und Ort, das näher aufzuzeigen und zu beweisen, aber ich bin mir leider sehr sicher, dass auch wir das Entscheidende aus der Geschichte nicht gelernt haben bis heute. Dritter Punkt, Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist eine Wahrheit, die urbiblisch ist und die sich immer wieder bestätigt. Sprüche 16, 18, wer zugrunde gehen soll, wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Israel hielt sich für unbesiegbar. Und es wurde ihm zum Verhängnis. Ich denke, Israel hatte seine Konzepte und Vorstellungen und hielt daran fest und konnte und wollte so nicht hören, was andere sagten. Und das ist Hochmut. Und wir sind genauso. Auch wir haben unsere frommen Konzepte und Vorstellungen und die verhindern, dass wir auf etwas hören, was nicht in unser Konzept passt. Und Demut zeigt sich zuerst in Hörbereitschaft. Demut ist bereit, Gottes Stimme überall zu hören, auch wenn sie von ganz unerwarteter Seite kommt. Vierte Frage oder Antwort, es wird spannender. Ist ihr Schutz von ihnen gewichen? So etwas gibt es. Josef und Kaleb wollten das Volk Israel ermutigen, indem sie sagten, fallt nicht ab vom Herrn, fürchtet das Land nicht, da kann er näher, wir werden sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr ist mit uns, fürchtet euch nicht. Aber dass der Schutz weicht, der Schutz Gottes, das gibt es nicht nur bei gottlosen Völkern, sondern das kann es auch bei Gottes Volk geben, nämlich dann, wenn es von Gott weicht. Wer sich aus dem Willen Gottes heraus begibt, begibt sich damit auch aus dem Schutz Gottes heraus. Das wird etwa in den Kapiteln Segen und Fluch, im 3. Mose 26 oder 5. Mose 28, ausführlich durchbuchstabiert, was das heißt. Und das hat sich gezeigt, als Israel von den Assyrern und Babyloniern und Römern erobert wurde. Und das sagt schon Psalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Genauso war es. Am 7. Oktober. Wir lesen auch in der Bibel, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott hat auch jetzt nicht geschlafen. Aber wenn er die Städte und Dörfer nicht geschützt hat, dann hat er das so entschieden. Er hat die Angriffe zugelassen, auch wenn das für uns und noch viel mehr für die Betroffenen nicht zu verstehen ist. Das kann man wahrscheinlich nicht verstehen. Jeremia 31 lese ich, gleich wie ich über sie gewacht habe, auszureißen und einzureißen, zu verderben, zu zerstören und zu plagen, so will ich über sie wachen, zu bauen, zu pflanzen, spricht der Herr. Es gibt also beides. Es gibt beides. Dass Gott dafür sorgt, dass sein Volk ausgerissen, zerstört, verdorben und geplagt wird und dass es aufgebaut, gepflanzt und bewahrt wird. Gott ist und bleibt Gott. Und Gott hat nicht versagt. Die Regierung ja, Gott nicht. Er regiert immer noch. Und wenn er seinen Schutz zurückgenommen hat, dann durfte er das, weil er Gott ist. Und er wird Gründe dafür gehabt haben, über die philosophieren wir jetzt bitte nicht. Aber über Krieg und Frieden entscheidet am Ende immer noch Gott. Übrigens, wenn Gott so etwas Schlimmes wie Krieg zulässt, könnte es sein, dass er damit noch Schlimmeres verhindern wollte oder musste. Damit meine ich nicht nur, dass zeitliches Leid weniger schlimm ist als ewiges Unheil. Das ist ja auch unsere Erfahrung, dass viele erst über leidvolle Erfahrungen zu Gott finden, anders nicht. Es gibt in Israel auch folgende Einschätzung, und vielleicht ist die ernst zu nehmen. Eigentlich war und ist Irans Plan, Israel von allen Seiten mit einem Schlag zu vernichten. Also von Gaza und Libanon, Jemen und Syrien aus. In diesem Fall hätte Israel keine Chance, weil es von der Armee her nicht die Kapazität hat, diesem allen gleichzeitig zu begegnen. Null Chancen, es sei denn Atomraketen. So, für diesen endgültigen Schlag zur Ausrottung, Auslöschung Israels hat der Iran neben der Hisbollah und anderen auch die Hamas vorbereitet und ausgerüstet. Der Zeitpunkt war aber noch nicht jetzt. Vielleicht sollte erst die Atombombe fertig sein zum Beispiel. Aber dann fühlte sich die Hamas durch das Musikfestival an der nahe der Grenze so provoziert, man hat das gehört, es war 2 Kilometer weg, ne? Dass sie von sich aus und voreilig den Angriff gestartet haben. Und die Analysten sagen, das war ein schwerer strategischer Fehler, denn damit hat die Hamas alle Trümpfe verspielt. Und deswegen ist der Iran ziemlich sauer auf die Hamas und, wenn ihr es mal beobachtet, mit der Unterstützung relativ zurückhaltend. Die könnten ganz anders reagieren. Und die ganzen arabischen Staaten sind, die reden viel, aber in der Praxis sind sie relativ zurückhaltend, was die Unterstützung der Hamas angeht. Wenn das stimmt, würde das heißen, dass der 7. Oktober das geringere Übel gegenüber dem war, was sonst nach einiger Zeit später auf Israel hereingebrochen wäre. Ich gebe es mal zu bedenken, es ist eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass es so war, das weiß ich nicht. Was wir verstehen müssen oder sollten, wäre, dass es schon in biblischen Zeiten Gottes Vorgehen war, dass er die Feinde Israels uneins gemacht hat und zerstreut hat. Sonst hätte Israel nie eine Chance gehabt. Und wenn wir für Israel beten, dann ist das ein wichtiges Gebet: Zerstreue die Feinde Israels, dass sie sich nicht einigen. Es wird noch spannender. Israel als Gottes Sohn, und das hat Konsequenzen. Man traut sich das kaum zu sagen, ich möchte es trotzdem nennen. Die Bibel sagt an einigen Stellen, so spricht der Herr: Israel ist mein erstgeborener Sohn. Nicht nur Jesus, auch Israel. Was bedeutet es, Gottes Sohn zu sein? Wir können fragen, was bedeutete das für Jesus? Das Kreuz. Hebräer 12 lesen wir: Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, den nimmt er in Zucht. Und er schlägt, eigentlich geißelt jeden Sohn, den er annimmt. Das Merkmal eines Sohnes Gottes ist, dass er von Gott erzogen wird in einer Weise, die man manchmal nur noch als Geißelung bezeichnen kann. Macht die Bibel selber so. Das könnte auch auf einzelne Christen zutreffen. Denn auch uns bietet das Neue Testament die Sohnesstellung an. Ihr seid Söhne Gottes. Und der Hebräerbrief sagt das genau so. Und die Angeschriebenen haben das so erlebt, deswegen brauchen sie ja diese Ermutigung. Und wir sehen durch die Geschichte Israels hindurch, wie Gott sein Volk immer wieder regelrecht gegeißelt hat. Lest mal die Klagelieder oder studiert den Holocaust. Man kann darüber eigentlich nur schweigen oder weinen. Hier verbieten sich großartige Erklärungen und fromme Phrasen. Nur diesen einen Hinweis darf man, glaube ich, geben, und das gilt für alles Leid: Schau auf das Kreuz, was dort mit Jesus, dem Sohn Gottes, passiert ist. Und wir dürfen wissen, dass Gott das ganz bestimmt nicht aus Willkür oder Vergnügen tut. Gott ist kein Sadist. Und wir sollten und brauchen an dieser Stelle auch keine frommen Sadisten sein. Also bitte nicht falsch und bitte nicht billig verstehen. Aber ich denke, das ist ein Punkt, den wir mit nennen und auch aushalten müssen. Und dann schweigen oder weinen oder Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, rufen. Und noch etwas: Wir Deutschen sind nicht besser als das Volk Israel, die Amerikaner auch nicht. Wenn es uns und ihnen besser geht als Israel, dann vielleicht auch, weil weder Deutschland noch die USA der Sohn Gottes sind und weil sie auch nicht dieselben Verheißungen haben wie Israel. Und vielleicht denken Sie auch einmal in einer stillen Stunde über Folgendes nach. Seit 1500 Jahren gilt: Noch nie hatte Deutschland so lange Frieden, noch nie war es so fern von Gott. Jetzt geht es uns gut, aber wie wird das ausgehen? Ein sechster Punkt: geistlicher Kampf. Wir müssen verstehen, was da gelaufen ist und läuft, ist ein geistlicher Kampf. Die Grausamkeit, mit der das geschehen ist, lässt sich meines Erachtens nur dämonisch erklären. Ich habe keine anderen Worte dafür. Das sagen auch Leute, die da sehr nah dran waren. Gefangene Terroristen machten dann in Gefangenschaft und in den Verhören oder Interviews den Eindruck von ganz netten jungen Leuten mit offenen Gesichtern. Ganz anders als vorher, als sie die Juden grausam folterten und abschlachteten. Es haben auch Drogen dabei eine Rolle gespielt, die hat man gefunden. Aber letztlich ist das ein geistlicher Kampf. Dämonische Mächte mit einer dämonischen Hauptmacht an der Spitze kämpfen gegen den Gott der Bibel. Da man ihn selber nicht treffen kann, vergreift man sich an seinem Volk, an den Juden zuerst und dann auch an den Christen. Und wer meint, Allah sei identisch mit dem Gott der Bibel, unterliegt meines Erachtens einem fatalen Irrtum. Auch wenn viele dieser Irrlehre huldigen. Übrigens vorwiegend Christen, die Moslems nicht, die sehen diesbezüglich klar. Jemand wies einmal darauf hin, dass die Namen von wesentlichen Feinden Israels, die die Juden ausrotten wollen, alle mit H beginnen. Haman, Buch Esther, Herodes, Hitler, Hamas und Hisbollah. Ihnen gemeinsam ist ein tiefsitzender Hass auf Israel, auf die Juden. Und Hamas kommt übrigens auch in der Bibel vor, in der hebräischen Bibel, und zwar 60 Mal. Erstes Vorkommen Genesis 6,11, und die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voll Gewalttat. Gewalttat Hamas. Aber damit wird es einmal vorbei sein. Der schönste Vers mit diesem Wort ist Jesaja 60. Nicht wird man ferner von Gewalttat Hamas hören in deinem Land, von Verheerung und Zertrümmerung in deinen Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Und noch etwas, was mit hierher gehört, und das müssen alle hören, egal ob sie gläubig sind oder Atheisten sind. Der Nahe Osten insgesamt ist nicht zuerst Politik, sondern Theologie und Religion. Und das versteht der Westen nicht. Und dann wundert er sich, wenn politische Methoden und Verhandlungen am Ende keine Ergebnisse bringen. Das werden sie nie. Jedenfalls langfristig nicht. Weil der Nahe Osten nicht zuerst Politik ist, sondern zuerst Religion und Theologie. Wie reagierte und reagiert Israel? Zunächst müssen wir verstehen, im Judentum bleibt Geschichte immer Gegenwart. Also, die jüdische Geschichte ist Teil der jüdischen Identität. Ganz anders als bei uns. Wir können uns in dieses Denken kaum hineinversetzen. Das Trauma zum Beispiel des Holocaust oder der Shoah hat sich in die jüdische Seele tief und unvergänglich eingegraben. Auch heutige Juden sagen, als wir in den Gaskammern waren. Ja, das ist ihre Identität. Und das hat die Juden, der Holocaust, ein für alle Mal verändert. Und diese Veränderung lautet, so etwas passiert uns nicht noch einmal. Wir wollen und werden nicht noch einmal so Opfer sein. Wir brauchen einen Staat, in den wir fliehen können. Und wir werden uns in diesem Staat bis aufs Letzte und mit allen Mitteln verteidigen. Der Staat Israel wurde 1948, 3 Jahre nach dem Holocaust, gegründet, wurde sofort von arabischen Armeen angegriffen. Die Juden haben sich verteidigt und gewonnen. Und etwas anderes kommt für sie nicht mehr in Frage. Ein verlorener Krieg wäre automatisch ihr letzter Krieg. Also das Ende ihrer Existenz. Und das werden sie und müssen sie mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, verhindern. Ich sage mit allen Mitteln. Obwohl der Koran einerseits den Juden ein eigenes Land zugesteht, können Moslems oder radikale Moslems erst recht die Existenz eines jüdischen Staates zwischen Jordan und Mittelmeer nicht anerkennen und akzeptieren. Denn dieses Land war einmal in muslimischer Hand. Und was einmal in muslimischer Hand war, muss für immer in muslimischer Hand bleiben. Alles andere wäre ein Versagen Allahs. Und das kann es nicht geben, denn Allahu Akbar, Allah ist größer als alle anderen Götter. Und so stehen sich in Israel zwei unüberbrückbare Gegensätze gegenüber oder im Nahen Osten. Das schließt sich gegenseitig aus, diese beiden Sichten. Uns passiert das nicht nochmal, wir verteidigen es auf Letzte und das darf es gar nicht geben. Auf das Massaker vom 7. Oktober hat Israel mit Schock und Erstarrung reagiert. Das heißt, es hat erstmal gar nicht reagiert. Gar nicht. Der Staat tat nichts, gar nichts. Komplettes Staatsversagen. 6:30 Uhr begann das Morden. Um 13 Uhr trat schließlich mal das israelische Kabinett zusammen. Schock und Erstarrung meint auch Traumatisierung. Es gibt keine israelische Familie, die nicht irgendwo von dem Geschehen betroffen ist, durch Verwandte oder Bekannte. Hannat Schneider von Israel Heute sagte auf einem Zoom-Treffen vergangenen Samstag, sie kennt keinen einzigen Israeli, der nicht durch den 7. Oktober traumatisiert ist. Ich hörte, viele tätowieren sich dieses Datum ein. Ein Trauma mehr, das sich nun in die jüdische Seele eingegraben hat und nicht wieder rausgeht. Und ich höre von Israelis, Israel ist nach dem 7. Oktober nicht mehr dasselbe Land wie vorher. Es ist ein anderes Land geworden. Niemand hatte bisher so eine Art, sage ich mal, so eine Art neuen Holocaust im eigenen Land für möglich gehalten. Entsprechend tief sitzt der Schock und das Trauma. Darf ich daran erinnern, auch die USA sind seit dem 11. September dem berühmten ein anderes Land geworden und machen seitdem vieles anders? Darf ich daran erinnern? Nach Schock und Erstarrung kam die Wut. Und ehe wir das verurteilen, sollten wir bitte ganz leise sein. Denn wir haben so etwas Schreckliches nie erlebt. Wir haben Gott sei Dank nahezu 80 Jahre Frieden. Und wir können uns überhaupt nicht in Israels Lage hineinversetzen. Überhaupt nicht. Alle, die wir hier sitzen. Mit dem Schock und der Wut kam eine neue Einheit. Israel war aufs Äußerste zerstritten von wegen der Justizreform. Aber Streit liegt ihnen sozusagen in den Genen. Die streiten immer. Schon in der Bibel. Meist bestand Israel aus zwei Staaten, Nordreich und Südreich. Und die haben sich oft bekriegt. Und Israelis streiten heftig. Anders als wir Deutschen. Die haben eine ganz andere, viel gröbere Streitkultur. Auch das müssen wir wissen. Deswegen musste man das nicht so auf die Goldwaage legen, was da geäußert wird. Wir würden das nie so äußern. Aber wenn sie angegriffen werden, dann sind sie eins. Und dann stehen sie einander bei. Egal, ob sie sonst rechts oder links stehen, ob sie orthodox sind, religiös oder Atheisten. Dann stehen sie zusammen. Und leider schaffen es nur Israels Feinde, Israel wirklich zu einen. Das ist übrigens bei uns Christen nicht viel anders. Ich sage immer wieder einmal, wenn uns die Liebe Gottes nicht zusammenbringt, wird es irgendwann der Zorn des Teufels tun. Denn der unterscheidet nicht zwischen Katholiken, Evangelien, Gemeinschaft, Pfingstern und so weiter. Ja, und dann kamen die militärischen Reaktionen und die laufen noch. Neben der Raketenabwehr, die viel Schlimmeres verhindert hat, wurde zurückgebombt. Es folgte der größte Einzug von Reservisten in der Geschichte Israels. Und es wurde zum Ziel erklärt, die Geiseln frei zu bekommen und diesmal die Hamas und ihre Infrastruktur tatsächlich zu vernichten. Die Frage ist, ob und wie diese Ziele miteinander vereinbar sind oder ob sie sich gegenseitig ausschließen. Das ist ein Dilemma. Und das Problem dabei ist, die Kommandozentralen und die gesamte Infrastruktur der Hamas befinden sich 20 bis 40 Meter unter der Erde in einem Tunnelnetz von insgesamt etwa 500 Kilometer Länge. Man spricht von der Metro in Gaza. Zum Vergleich, Das Berliner U-Bahn-Netz bringt es auf schlappe 156 Kilometer. Das unterirdische Netz der Hamas 500 Kilometer. Und die Kommandozentralen befinden sich unter Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Moscheen und Einrichtungen der UNO, weil die Hamas davon ausgeht, dass Israel die nicht bombardieren wird. Die Hamas benutzt also die eigene Bevölkerung als Schutzschild. Und dieser Schutzschild ist für sie viel besser und wirksamer als jeder Bunker. Was kann Israel tun? Es gibt keine Armee, die die Zivilisten so zu schonen versucht und damit Feindesliebe praktiziert wie die israelische Armee. Das heißt, die Zivilbevölkerung wird vorher gewarnt und benachrichtigt mit Anrufen, mit SMS und mit Flugblättern. Israel sagt vorher, wo und wann die Angriffe erfolgen. Das ist militärisch gesehen dumm, weil es dann die Hamas auch weiß. Aber sie fordert vorher die Zivilbevölkerung zur Flucht auf. Israel hat zwei Routen in den Süden freigegeben, auf denen eine Flucht, eine sichere Flucht möglich ist, bewacht von Israels Armee. Und es gibt Zeiten, in denen die Kämpfe ruhen, die werden angesagt, damit die Zivilbevölkerung fliehen kann. Davon machen viele Gebrauch. Die israelische Armee ruft die Direktoren von Krankenhäusern an, um die Flucht der Patienten und des medizinischen Personals zu organisieren. Sie liefern medizinische Ausrüstung, zum Beispiel Inkubatoren heute. Israel belieferte das Shifa-Krankenhaus, das berühmte, mit 300 Litern Treibstoff und stellt es am Krankenhauseingang ab. Und was macht die Hamas? Die hindert, dass sie das Benzin abholen und klaut es und nimmt es für ihre Zwecke. Und die Hamas beschlagnahmt Autoschlüssel der Bevölkerung und verhindert die Flucht. Und sie schießt auf die Landleute, die zu Fuß nach Süden gehen. Sie schießt. Denn sie brauchen ihre Schutzschilde. Und die Hamas ist interessiert an möglichst vielen Toten. Und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wer von Israel getötet wird, gilt als Märtyrer. Und Märtyrer kommen ins Paradies. Und der einzig sichere Weg im Islam ins Paradies ist das Märtyrertum. Der Islam kennt keine Heilsgewissheit. Kein Moslem weiß, ob Allah ihn annehmen wird, es sei denn, er stirbt als Märtyrer. Und zweitens, je mehr Tote es gibt auf ihrer Seite, desto größer ist der Sieg im Propagandakrieg für die Palästinenser. Und das funktioniert bestens. Abgesehen davon, dass man mit den Zahlenangaben, die uns da geliefert werden, vorsichtig sein muss. Und in den Krankenhäusern liegen nicht nur Kranke, sondern Terroristen, die sich als Kranke tarnen. Sie nehmen rote Farbe, machen Verletzte draus, stellen das als Bilder rein, ebenso, habe ich gesehen, wie sie Babys rot anmalen und dann das als getötete, verletzte Babys ins Netz stellen, neben den echten Bildern, die es vielleicht auch gibt. Es gibt beides, es gibt Fake, es gibt echte. Hamas benutzt Krankenwagen, um ihre Waffen an sich selber zu transportieren. Was kann Israel da tun? Oder was soll es tun? Und sie wollen die Geiseln befreien. Einige waren unter diesen Krankenhäusern gefangen gehalten. Das weiß man inzwischen. Man hat die Utensilien noch gefunden jetzt. Und Israel ist entschlossen, die Hamas zu besiegen und zu vernichten. Ich erinnere, so wie die Alliierten entschlossen waren, Deutschland zu besiegen, damit sich so etwas wie Hitler nie wiederholen kann. Um Zivilisten und auch die eigenen Geiseln zu schonen, muss die Armee sehr weise und vorsichtig vorgehen. Sie setzt bunkerbrechende Bomben ein, die also noch 30 Meter unter der Erde dann zerstören, dort erst explodieren. Sie haben spezielle Methoden entwickelt, um mit den Tunneln umzugehen, setzen zum Beispiel Kampfhunde ein. Selber in den Tunnel zu gehen, in denen sich die Hamas verschanzt hat, wäre selbstmörderisch, weil die Hamas kennt sich doch voll aus, Israelis nicht, und es sind überall Sprengfallen und so weiter. Das geht nicht. Ja, es sterben Zivilisten. Und jeder Einzelne ist einer zu viel. Der Unterschied ist, die Hamas tötet Zivilisten gezielt und erkennt keinen Juden als Zivilisten an. Bei Israel sind es nicht gewollte, aber unvermeidbare, ich sag mal, Kollateralschäden. Zum Vergleich, 11.000 Zivilisten wurden getötet, als die von den USA unterstützten irakischen Streitkräfte Mosul von der ISIS zurückeroberten. 11.000. 800.000 Zivilisten wurden getötet, als die alliierten Streitkräfte das von den Nazis beherrschte Deutschland bombardierten. Das war offensichtlich in Ordnung. Also da gibt es keine große Aufregung. Wenn Palästinenser sterben, die einst die Hamas gewählt haben, die zum großen Teil über das Massaker am 7. Oktober gejubelt haben auf den Straßen, und von denen 80%, das weiß man jetzt, bereit wären und willens, die Juden ebenso abzuschlachten, wie die Hamas es getan hat, wenn sie die Gelegenheit hätten. Wenn diese Menschen sterben, dann schreit die Welt auf. Ja, es ist schlimm. Und es sterben Unschuldige. Aber wer ist dafür verantwortlich? Nachdem die Welt teilweise ihre Solidarität gegenüber Israel erklärte und Krokodilstränen vergoss, schwenkt jetzt die Stimmung immer mehr um gegen Israel zugunsten der Palästinenser. Antisemitische Vorfälle sind weltweit um 500% gestiegen, las ich. Und die politische Unterstützung Israels mit wohlklingenden Worten weicht immer mehr handfesten Druck auf dieses Land. Ich bin jetzt ein bisschen böse, aber es ist nach wie vor so, am Ende nur ein toter Jude ist ein guter Jude. Über ihn kann man weinen und seine Solidarität erklären, aber ein Jude, der sich verteidigt und dafür seinen Mörder oder potenziellen Mörder tötet, das ist ein böser Jude. Der wird verurteilt. Übrigens, zu einer Verurteilung der Hamas konnte sich die UNO meines Wissens bisher nicht durchringen. Sechstens, wie geht es weiter? Wir können nicht in die Zukunft schauen, doch dürfen wir Gottes Verheißungen trauen. Menschlich gesehen muss man sagen, es geschah unfassbar Grausames und wird wohl noch weiter Schlimmes, Grausames und möglicherweise noch Grausameres und Unfassbareres geschehen. Israel muss diesen Krieg gewinnen, wenn es weiter existieren will. Bisher war es so, kurz bevor Israel sein Ziel tatsächlich erreicht hat, diktiert ihm die Welt, allen voran die USA, einen Waffenstillstand auf, den die Palästinenser dann als ihren Sieg verbuchen. Und wenn sie dann wieder stark genug sind, schlagen sie erneut zu. Ob es diesmal wieder so sein wird, weiß ich nicht, es liegt nahe. Schon um einige oder viele Geiseln frei zu bekommen. Es wäre übrigens auch sofort wieder Frieden und Ruhe, wenn die Hamas kapitulieren und die Geiseln freilassen würde. Oder es kommt tatsächlich zu einem K.O.-Schlag gegen die Hamas, ich weiß es nicht. Jedenfalls geht Israel in einer Weise mit dem Gazastreifen um, wie es das bisher nicht gegeben hat. Das ist so und wie es wahrscheinlich auch nicht vergessen wird. Die große Frage ist, was an den anderen Fronten jetzt passiert. Die Kämpfe im Norden nehmen zu. Houthi-Rebellen aus dem Jemen schicken hochentwickelte Raketen in Richtung Eilat. Das israelische Aro-3-System hat welche im Weltraum abgefangen. Da geht es nicht nur um harmlose Sachen, was die Hamas ja hat. Auch die Amerikaner haben viel abgefangen von ihren Flugzeugträgern aus. Der Iran liefert Ausrüstung nach Syrien und Libanon. Israel bombardiert dort gezielt, um diese Lieferungen zu vereiteln oder zu vernichten. Was wäre, wenn der Iran massiv eingreift? Bis jetzt hält er sich relativ zurück. Mögliche Gründe habe ich genannt. Falls ein Allfrontenkrieg draus wird, kann das ganz schnell apokalyptische Ausmaße annehmen, die wir uns alle nicht wünschen. Und ich will das jetzt auch nicht weiter ausmalen. Israel hat Atom-U-Boote stationiert im Mittelmeer, im Indischen Ozean. Den Rest spare ich mir jetzt. Die Frage, wird wieder Frieden? Nein, nicht auf Dauer. Höchstens einige Jahre Ruhe. Und das war übrigens immer so in Israels Geschichte. Angefangen von der Zeit der Richter, das Land hatte 40 Jahre Ruhe oder so, bis heute. Und auch wenn man die Hamas vernichten könnte oder kann, eine Ideologie oder Dämonie lässt sich nicht mit Waffengewalt beseitigen. Übrigens, auch den Nationalsozialismus in den Herzen und Köpfen konnte und kann man nicht mit Bomben besiegen. Und trotzdem gab es wohl keine Alternative zu einem militärischen Sieg über Deutschland, muss man so hart sagen. Was kommt? Jesus kommt. Worauf alles einmal hinauslaufen wird, können wir in Sacharja 12 bis 14 nachlesen. Ich empfehle diese Kapitel mal, die letzten Kapitel vom Propheten Sacharja zu lesen, dann wissen wir, wo es hingehen wird. Ob jetzt gleich oder später mal, weiß ich nicht. Klar ist, Gott wird die Völker richten, die gegen Israel gekämpft haben. Das ist keine Frage. Und von Israel wird ein weltweiter Friede ausgehen unter der Herrschaft seines Messias. Ein Friede, wie es ihn bisher auf dieser Erde noch nicht gegeben hat, auf dieser gefallenen Erde. Am Ende wird es wirklich gut. Und darauf gehen wir zu. Und das darf und soll unsere Perspektive sein. Auch um auszuhalten, was bis dahin noch geschieht. Letzter Punkt jetzt erstmal. Was bedeutet dieses Geschehen für uns? Die Dinge im Sichtbaren haben eine Wurzel im Unsichtbaren. So sieht es die Bibel. Also hier im Sichtbaren bildet sich nur ab, was im Unsichtbaren geschieht. Israel hat immer eine prophetische Bedeutung und was Israel betrifft, betrifft ebenso die Gemeinde. Das habe ich anfangs schon gesagt. Die Ereignisse des 7. Oktober mahnen und zeigen meiner Meinung nach, wir sind genauso wie Israel. Wir sind genauso wie Israel nicht vorbereitet. Wir sind weder vorbereitet auf gewaltsame Anschläge, noch auf das Kommen des Antichristen, noch auf das Wiederkommen des Christus. Wir sind nicht vorbereitet. Paulus schrieb, wir sollten über die Zeit Bescheid wissen, dass die Stunde schon da ist, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten. Denn unsere Rettung ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag hat sich genaht. Lasst uns also die Werke der Dunkelheit ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Aufwachen und beten. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Oder damit ihr nicht in der Versuchung fallt. Ich sage mal ein bisschen böse, in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25 waren 5 von 10 nicht bereit, obwohl sie wussten, was kommt. Dort waren 5 trotzdem bereit. Jetzt haben wir gesehen, alle haben geschlafen und keine einzige war bereit. Wacht und betet. Und mit betet meine ich nicht irgendwelche humanistischen Gebete, die meist losgelassen werden, sondern dass wir biblisch nach dem Willen Gottes und im Willen Gottes beten. Da könnte Psalm 83 eine Richtschnur dafür sein. Auf meiner Website gibt es eine Andacht dazu oder eine Hilfe dazu. Oder das Vaterunser. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann der Rest, auch, dass wir um Brot und Frieden und Gerechtigkeit und alles beten. Und dann aber wieder Gott die Ehre geben. Ihm gehört alles und er hat alle Möglichkeiten. So beten, also das Vaterunser als Mustergebet tatsächlich nehmen. Und das möchte ich jetzt gern, Gebet in Not, sein Gebet aus Israel und für Israel. Wir beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name werde geheiligt im Leben, Reden und Handeln deines Bundesvolkes Israel, des Erstgeliebten und Bleibenden und im Leben, Reden und Handeln der Hinzuerwählten, des erneuerten und erweiterten Bundes aus allen Nationen und Kontinenten. Geheiligt werde dein Name auch dadurch, dass in allem Schrecklichen trotzdem, ja trotzdem, die Menschlichkeit über die Bosheit siegt. Dein Reich komme, deine Königsherrschaft werde sichtbar, erkennbar, erfahrbar, vor den Augen einer teils erschrockenen, teils hasserfüllt jubelnden Welt. Du bist Herr, Herrscher über Himmel und Erde. Lass es den Feinden Israels nicht gelingen, wozu ihr Hass und die Macht der Bosheit sie treiben. Und lass es ihnen nicht zu, immer mehr Gruppen und Völker in den Strudel der Gewalt zu ziehen. Und lass doch das helle Licht deiner rettenden und richtenden Liebe auch hineinleuchten in alle Dunkelreiche der Gegenwart, wo Reichtum, Macht und Gewalt der Mächtigen Menschen entwürdigen, versklaven, foltern und töten. Dein Wille geschehe, dein liebender, helfender, rettender, befreiender, tröstender Wille geschehe bei den fassungslos Trauernden, bei den hilflos Leidenden, bei den scheinbar aussichtslos Hoffenden, vor allem bei den Verschleppten und in Dunkelheit und Angst Gefangenen. Ach, lass gegen alle Wahrscheinlichkeit und Vernunft geschehen, dass sie doch gerettet werden. Dein Wille geschehe bei allen Hungernden und Dürstenden, auch in Gaza, bei allen Kranken und Schwangeren, bei allen Verwundeten und Sterbenden und bei den israelischen Soldaten, die wissen, dass, wenn kein Wunder geschieht, viele von ihnen verwundet oder sterben werden. Ach, lass doch auch diese Wunder geschehen. Und dein Wille geschehe in deinem ganzen zerrissenen und im Innersten gespaltenen Volk Israel, im Land deiner Verheißung. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser Vater im Himmel, lass doch das Licht deiner Liebe auch auf dieser geschundenen Erde und auch in unseren schweren Tagen aufleuchten, wie ein zartes Morgenrot, das einen hellen Tag verspricht. Lass einen leisen Wohlklang von Mitmenschlichkeit auf der Erde erklingen, als Vorahnung von der großen Symphonie der Liebe, die den Himmel erfüllt. Amen.